Dankeschön. Guten Morgen. Habt ihr Lust auf eine Reise nach Haiti? Ja. Ein bisschen schon, gell? Clip ab.
In vielen Ländern ist Bildung der einzige Weg raus aus der Armut. Die Analphabetenrate in Haiti allerdings liegt bei ca. 50%. Fast die Hälfte der Bevölkerung über 14 Jahren kann weder lesen noch schreiben. Das liegt unter anderem daran, dass in Haiti nur die Kinder zur Schule gehen können, deren Eltern für die Schulgebühren aufkommen. Deshalb hat die Lebensmission das Patenschaftsprojekt vor über 30 Jahren gegründet. Bei diesem Projekt finanzieren Spender in Deutschland die Schulkosten der Kinder. Somit ermöglichen sie diesen die Integration in die haitianische Gesellschaft. Durch jährliche Rundbriefe bekommt der Pate in Deutschland aber nicht nur Fotos, sondern auch Informationen zu seinem Kind und dessen aktuelle Familiensituation. Willst du also mithelfen, die Situationen der Kinder vollständig zu verändern?
Wir haben schon gehört, die Lebensmission ist seit fast 50 Jahren in Haiti tätig. Begonnen hat's klein, wie alles klein beginnt. Und ein Projekt startete als Kinderdorf. Daran haben sich Schulpatenschaften angeknüpft, dann ein Ausbildungs- und Studienfonds. Heutzutage haben wir über 12 Projekte dauerhaft am Start, am Laufen vor Haiti, in Haiti. Wunderbar. Und trotzdem beginnt alles immer klein. Unser Thema ist heute hoffnungslos. Weiß nicht, wie ihr es lest. Nur 50% Analphabetenrate. Eigentlich würde man denken, hat der sich versprochen, hat der sich verguckt? Google beweist es dir. 2016 war es sogar wesentlich mehr in den 60%. Und bis heute, 2023, sind wir bei 50%. Ja, wo soll denn da Hoffnung herkommen? Ihr müsst ein bisschen verstehen, weil wir es gar nicht so nachvollziehen können. Was bedeutet es, Analphabet zu sein? In unseren Schulpatenschaften, wenn da die Leute kommen und das Geld abholen, haben wir ganz viele Eltern, Tanten und Omas, die stempeln ab mit dem Fingerprint. Wenn ich hingehe und die Kassen kontrolliere, dann sehe ich, die haben ihr Geld geholt und konnten noch nicht mal ihre eigene Unterschrift setzen. Wisst ihr, was das bedeutet für ein Leben? Das ist ein Leben, das offiziell irgendwelche Rechte hat, eine Geburtsurkunde zu machen, das Rechte hat, seine Stimme zu erheben und für seine Rechte einzustehen und es faktisch nicht kann, weil die Person weder lesen und schreiben kann, sich in keiner Behörde irgendwo anmelden kann, einfach keine Teilhabe hat am gesellschaftlichen Leben. Und genau diesen Kindern und diesen Familien dienen wir. Und wisst ihr, man denkt immer, es ist so weit weg. Und ich habe ihn gefragt, meinen lieben Mann, ob ich ganz konkret machen darf. Familie Djöfor, 50% Analphabetenrate. Er hat 4 lebende Geschwister, also 3 mit ihm. Er und ein Bruder waren in der Schule. Und die große Schwester und der große Bruder waren nie in der Schule. Und ich sage euch eins, ich liebe seine Schwester. Diana ist die Erste, die alle in die Tasche steckt, wenn es darum geht, irgendwelche Preise auf dem Markt zu verhandeln und irgendwas schnell zu überschlagen, wie wir es denn mit Gewinn verkaufen. Weil die Frau ist nämlich intelligent. Intelligenz und Bildung sind 2 verschiedene Sachen. Und du kannst intelligent sein, aber keine Bildung genossen haben und keine Teilhabe an Gesellschaft haben. Versteht ihr den Unterschied? Die Leute sind nicht doof. Sie hatten oft keinen Zugang zu höherer Bildung. Was bedeutet das? Wir schimpfen immer über diese Länder, wie korrupt sie sind. Leute, Missbrauch beginnt doch da, wo Leute nicht ihre eigene Stimme erheben können und für ihre eigene Rechte sprechen können. Wenn ich darauf angewiesen bin, dass ein anderer mir meine Dokumente schreibt bei der Behörde, muss ich dem was dafür zahlen. Der kann mir sonst was erzählen, ich kann es ja nicht nachlesen. Und genau diesen Familien dienen wir. Und da wird das nah und es wird greifbar und es wird persönlich. Und ja, Werner hat es schon gesagt, Haiti ist bekannt als das ärmste Land der westlichen Hemisphäre, von Naturkatastrophen immer wieder gebeutelt. Und wir wissen die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation, der typische Failed State, politisch, Banden, kriminelle Gruppierungen blockieren seit mindestens 1,5 bis fast schon 2 Jahre die Nationalstraßen. Wenn Nationalstraßen zu sind, kann der Transport nicht stattfinden und alle Preise steigen. Wie will eine Familie, die eh schon nur einmal am Tag gegessen hat, denn noch sparen, weil die Preise steigen? Versteht ihr, wie ich meine? Hunger nimmt zu, die Menschen sind müde und zermürbt und wir sehen es ihnen an. Denn bei uns am Kinderdorf, wir haben ein großes Chor und da klopfen alle möglichen Leute an und sagen, ich brauche Hilfe. Vielleicht Hilfe, weil ich mein Kind abgeben will, weil ich es nicht mehr ernähren kann. In Haiti ist das etwas, was Restaweg heißt. Kinder abgeben in andere Familien, die wie Sklavenkinder dort aufwachsen, dort arbeiten, eventuell in die Schule gehen dürfen, wenn dann diese betuchtere Familie sie schickt. Ganz viele, ehrlich gesagt, nicht. Und diese Leute waren bei mir am Mittagstisch gesessen teilweise, weil meine Waschfrau ein ehemaliges Restaweg-Kind ist. Versteht ihr, da wird's nah und es wird greifbar. Und andere, da klopft die Familie und sagt, ich hätte so gerne Hilfe. Nehmt ihr mein Kind auf, sei es im Kinderdorf oder sei es in der Schulpatenschaft oder mich in irgendeinem anderen Programm als Mama, vielleicht in der Mikrokreditkasse, weil ich will mein Kind nicht hergeben. Wer will denn sein Kind hergeben? Niemand. Aber sie wissen, um das Kind durchzubringen, brauche ich Hilfe. Und wir wollen mal reinschauen, was die Bibel sagt. Kennt die Bibel denn solche Themen? Ist es ein altes Buch oder hat es noch Relevanz für heute? Und wenn wir schauen in die Jahreslosung in Mose, in 1. Mose, Kapitel 16, 13, sehen wir eine Geschichte von einer Frau, die Hagar heißt. Und Hagar war eine Magd, sozusagen eine Sklavin. Sie war eine Sklavin von Sarah und Abraham. Sarah und Abraham waren Christen. Sie haben Gott gekannt und Gott hat ihnen gesagt, ihr werdet Kinder haben. Aber das hat irgendwie jahrelang nicht funktioniert und sie wurden frustriert und die Frau sagte, dann nimm halt mal meine Magd, vielleicht klappt's ja dann. Ich glaube nicht, dass sie Hagar da sagen konnte, will ich oder will ich nicht. Daraus ist ein Kind entstanden. Daraus ist auch Hochmut entstanden, denn die Hagar hat dann auch angefangen, die andere Frau zu ärgern und zu sagen, ja, ich habe ja Kind für den Mann, ne? Und du nicht. Das ist immer so schwierig, ne? Zwischen menschlich Menschels. Und sie wurde weggetrieben. Sie war vertrieben, ausgesetzt von der Familie, in der Wüste unterwegs, hoffnungslos, zermürbt, müde, wusste, mein Sohn, der wird jetzt sterben. Ich bin bereit, aufzugeben. Ich bin bereit, in dieser ausweglosen Situation, ja, mein Leben hinzugeben. Wir müssen nicht darüber diskutieren, ob das jetzt teilweise selbst- oder fremdverschuldet ist. Das ist Gott total egal. Wisst ihr, was Gott tut? Er begegnet dieser Frau. Und er spricht dir zu und er sagt, ich bin ein Gott, der dich sieht. In deiner hoffnungslosen und ausweglosen Situation, mit oder ohne Kind, ich sehe dich, dich ganz persönlich. Und er spricht hinein in dieses Leben und wir sehen, wie es weitergeht, dass er dieses Leben segnet und rettet. Und wir haben gesungen gerade, von der Asche wird Hoffnung erwachen. Und dort, wo Gott hinblickt, wo sein Blick fällt, wo der Gott, der dich sieht, sich präsentiert. Leute, da gibt es, ich zitiere unseren ehemaligen Präses, wenn wir jemanden ansehen, geben wir ihm Ansehen. Wo Gottes Blick hinfällt, da guckt er nicht nur, sondern er gibt Würde, er gibt Menschlichkeit, Liebe. Er erhebt den Menschen. Und genau das kann unser Blick in hoffnungslosen Fällen auch. Es ist wie wenn ein hoffnungslos Feld aus der Lotterie Gottes auf dieses Leben. So dreht Gott Menschenleben um. Und ihr dürft bedenken, es gibt ganz viele Familien in Haiti, die beten. Und die beten von ganzem Herzen. Die beten früh morgens bis spät abends. Wir haben so einen Berg, ja, da gehen die auf den Berg. Und ich fühle mich einfach nur schlecht als Deutsche, weil ich denke, mein Gott, also mit so viel Imbrunst und so habe ich wahrscheinlich noch nie in meinem Leben gebetet. Aber ich glaube auch, dass ich noch nie so viel Not hatte wie sie. Versteht ihr, wie ich meine? Ich glaube, das geht schon ein bisschen miteinander her. Und wenn die Familien und Mütter beten und sagen, Gott, ich brauche eine Lösung, für Schule, für Versorgung, für Essen, für dieses Kind, für Krankheit, für Wohnung. Was wäre, wenn du eine Gebetserhörung sein würdest? Was wäre, wenn du sagst, ich bin ein lebendiges Los und ich begebe mich in die Lostrommel Gottes und es darf als hoffnungslos auf ein Leben fallen, hier oder eben in Haiti? Wie wäre es, wenn du selber der Joker im Ass, der Joker im Ärmel eines anderen wärest, das Ass im Ärmel eines anderen. Wisst ihr, im Neuen Testament gibt es auch als Lose. Und da hat die Gemeindeleitung öfters gelost. Zweimal sehe ich das. Und zwar immer dann, wenn die Frage war, wir haben einen Dienst zu tun, da ist ein Bedarf da und jetzt schauen wir mal, wen sollen wir senden. Und dann haben sie Leute zusammen den Namen draufgeschrieben und haben darüber gebetet und haben das losgezogen, wer denn diesen Dienst bevollmächtigt von der Gemeinde ausgesendet tun soll. Finde ich ein total schönes Bild, weil das zeigt nämlich, dass Mission auch immer praktisch ist und immer persönlich. Willst du ein Los sein, wo du sagst, Gott, du darfst entscheiden, wohin ich gehe, welchen Dienst ich tue, mit meiner Zeit, mit meinen Materialien, mit Finanzen, mit meinem Herzen, mit allem, was ich bin. In Haiti spricht man oft ein Tischgebet und der letzte Satz, das ist so wie bei uns auch sowas halt Vorgesagtes, gell, was man auswendig lernt. Und der letzte Satz ist immer, und gib denen, die nichts haben. Und ich liebe es manchmal zu provozieren und ich liebe es dann zu sagen, ja Leute, du sitzt hier mit deinem vollen Teller und jetzt betest du, Gott gib mal denen, die nichts haben und danach schlägst du dir am Bauch voll. Wie denkst du denn, dass Gott anderen gibt? Wäre es nicht dran, die Hälfte vom Teller schon mal schön angerichtet auf einen anderen Teller zu machen und den zum Nachbarn zu tragen und ihm anzubieten? Wie soll denn das sein, wenn du betest, ja gib mal denen, die nicht haben? Wie könnte das denn konkret aussehen? Und wenn sie es dann gebetet haben und sie schon wussten, oh, die Martina ist da, sie wird was sagen. Das war immer besonders lustig. Leute, wir investieren uns, wir wollen heute ganz besonders über Patenschaften sprechen. Und wir haben auch ein Bild mitgebracht über Patenschaftsfamilien, wie das eben aussieht. Und ich will einfach einen Menschen, den ihr auch persönlich letztes Jahr oder vor zwei Jahren kennengelernt habt, nochmal herausheben. Wisst ihr, wenn wir über große Probleme und Hoffnungslosigkeit sprechen, was wäre, wie wenn Gott sagt, es ist schon alles da, alle Lösungen sind schon vorhanden. Wir haben eine junge Frau, die Ketja, die selber in der Patenschaft war, weil ihr Papa an der Tür geklopft hat und gesagt hat, das ist meine Älteste und ich kann für alle meine vier Kinder keine Schule bezahlen. Würdet ihr sie bitte ins Programm aufnehmen, damit sie in die Schule gehen kann? Sie ist die Erste in ihrer Familie, die zum Schluss studiert hat. Und sie hat ihre Schule gemacht, wie eben Kinder so Schule machen, mal besser und mal schlechter. Versteht ihr, wie ich meine? Die ist deswegen ja nicht heilig. Bleibt ein Mensch. Und dann hat sie angefangen zu studieren. Und das war super herausfordernd, weil nämlich sonst niemand in der Familie bisher studiert hat. Und dann war sie fertig, hat sich beworben, sie hat sich bei uns beworben als Sekretärin, weil sie Buchhaltung studiert hat. Und dann hat sie gestartet und hat 5 Jahre einfach mitgearbeitet. Und heutzutage ist es meine beste Bereichsleiterin. Sie verantwortet den Bereich Patenschaften, Ausbildungsfonds. Ihr habt sie auch gesehen, ihr Gesicht war öfters im Clip drin. Sie macht Seminare, sie hat eine Sprache, wie sie wirklich Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen erreichen kann. Und sie steht da und kann sagen zu den Leuten, wisst ihr, ich war doch mal auf deinem Stuhl gesessen. Und schau mal, du kannst aus dieser Asche heraufstehen, weil du hast ein Hoffnungslos in deiner Hand. Was du draus machst, ist deine Sache. Aber dieses Los, das hast du erstmal in deiner Hand. Wunderbar ist das. Und wie wäre es, wenn es in Politik und Wirtschaft auch solche Menschen gibt, die doch schon da sind? Weißt du es, ob vielleicht dein Patenkind nicht die nächste oder der nächste Geschäftsführer ist in Gonaïve? oder der nächste Politiker oder der nächste Schulleiter oder ein Arzt, der nicht korrupt ist und nicht nur die behandelt, die bar noch Cash zusätzlich bezahlen? Und wie wunderbar wäre es, wenn nicht jemand von uns aus dann auch bei den staatlichen Behörden arbeiten würde und auch gucken, dass die Ärzte tatsächlich ihr Gehalt kriegen? Versteht ihr? Das geht ja immer eins in eins zusammen. Was wäre, wenn schon alles da ist und Gottes Blick fällt und er Potenzial erkennt und daraus etwas wird? Gottes Liebe reicht aus für jeden Einzelnen. Wie wäre es, wenn wir Hoffnungslosigkeit in Hoffnung verwandeln können? Und wisst ihr, Hagar, sie musste aufstehen und Gott hat ihr gesagt, geh zurück. Das war nicht die Richtung, wo sie hin wollte. Da ist sie doch gerade hergekommen. Und sie war gehorsam und sie ist zurückgegangen. Und manchmal müssen wir uns auch bewegen lassen, vielleicht auch in eine Richtung, in die wir erstmal nicht wollen. Aber Gott hat gesegnet. Und es gibt ganz viele unter euch, die hier heute Morgen sitzen, die sich auch haben bewegen lassen, die gesagt haben, ich will investieren in ein Kind. Und ich würde mir wünschen, dass alle Paten in diesem Raum mal aufstehen und ihr Patenkind hochhalten, das sie als Foto heute dabei haben. Und ihr dürft euch einfach ein bisschen umblicken und mal sehen, schaut mal, wir haben Hoffnungslose in Gottes Lostrommel. Wunderbar, oder? Und jetzt sind wir natürlich total neu. Ja, super. Und jetzt sind wir natürlich total neugierig, nicht nur von mir, Tröte, da von vorne zu hören, sondern mal von unseren Paten selber. Und ich würde gern diejenigen, die eingeladen sind fürs Interview, hier nach vorne bitten, weil wir ein bisschen was von euch noch hören wollen, was euch denn bewegt. Kommt mal nach vorne und setzt euch hier hin. Genau. Ihr habt es gesehen, es waren zu viele. Wir konnten jetzt nicht alle einladen. Wir mussten eine kleine Auswahl treffen. Das heißt nicht, dass die anderen weniger zu sagen haben. Die dürft ihr dann beim Fingerfood interviewen, ganz persönlich. Ach, ist deine Frau gar nicht mit dabei? Beate. Alles gut. Heike, magst du mal starten und uns ein bisschen was erzählen, was dich denn bewegt hat? Seit 2009 hast du eine Partnerschaft vom kleinen Wanderlei.
Ja, also ich bin nicht in einer gläubigen Familie groß geworden und habe Gott auch recht spät in meinem Leben eigentlich erst kennengelernt. Aber es war mir schon immer irgendwie klar, dass ich überhaupt nichts dafür kann und nichts zugetue habe, dass ich in einem Land lebe, in dem ganz wenig Menschen wirklich um ihre Existenz kämpfen müssen, täglich. Und als ich dann Jesus gefunden habe, habe ich gemerkt, dass der echte Reichtum nicht der materielle ist, sondern dass die Versorgung, diese Rundumversorgung für Geist, Körper und Seele, die Jesus gibt. Und die Lebensmission, die verbindet auf einfach geniale Weise beides. Es ist leicht zu sagen für jemanden, der, wenn er sich die Frucht stellt, was soll ich heute essen, sie deshalb stellt, weil er zu viel hat und nicht weiß, auf was er Lust hat, zu sagen, die geistliche Versorgung ist wichtiger. Und die Lebensmission, die guckt und verbessert beide Situationen, das existenzielle Leben hier auf der Erde, aber auch diese ewige Hoffnung und die Gewissheit, dass Jesus der eigentliche Versorger ist. Mhm. Und mit dem, also das ist genial, wie das gesegnet wird, das sieht man schon, wenn man sich die Geschichte von Kinnerdorf alle anguckt oder das Satellitenbild von Gonaiv, man sieht sofort das Kinnerdorf, diese grüne Oase in dem grauen, trostlosen Umfeld. Und mit dem bisschen, was ich dazu beitragen kann, sehe ich, dass Gott es einfach vermehrt. Und da wird nicht nur Wanderli, der mittlerweile lächelt, als wir die Patenschaft übernommen haben, war das so ein kleiner, schüchterner, ein bisschen verkümmerter, trauriger Junge. Er wirkte zurückgeblieben in seiner Entwicklung. Und heute, das ist einfach genial, und durch die mehr als einmal im Jahr, die Berichte, die wir kriegen, habe ich so das Gefühl, wir kennen ihn ein bisschen wirklich. Und es ist einfach so schön und erfüllt mit so viel Freude zu sehen, wie er sich entwickelt hat.
Mhm. Danke. Manfred, bei dir hatte es was mit deinen eigenen Kindern zu tun, gell? Lass mal ein bisschen reinhören.
Ja, hallo. Also die Lebensvision kennen wir schon länger. Länger, wie wir unsere Patenschaftskinder haben. Damals, wie wir die Patenschaft angetreten haben, waren auch wieder Unruhen und alles Mögliche in Haiti, nur nichts Gescheites. Und da haben wir uns gedacht, wir könnten uns ja auch mal ein Patenkind nehmen. Und unser Gedanke war auch gut, wir suchen ein Kind aus, das ungefähr das Alter unserer Kinder hat, zu dem damaligen Zeitpunkt, das war Ende der 90er Jahre. Und so haben wir einen Jungen gefunden, der den gleichen Jahrgang wie unser ältester Sohn hat. So konnten auch Verknüpfungen hergestellt werden zu der ganzen Entwicklungsphase, was das Kind in Haiti erlebt oder durchmacht im Vergleich zu hier nach Deutschland. Und ja, und so haben wir den sein Leben lang begleitet, bis halt die Zeit um war. So konnten wir auch mit unserem jetzigen Kind teilhaben an dem Leben der Familie, an dem Leid, das die Familie teilweise hatte und auch an den Freuden, die die Familie dadurch empfangen haben, weil wir sie auch unterstützen konnten in Nöten außerhalb der Patenschaft. Und es hat auch sehr gut getan den Leuten vor Ort und ehrlich gesagt uns auch. Und ja, uns war auch ganz wichtig, wo geht unser Geld hin? Kommt es eins zu eins dorthin, auch die Sondergaben, die wir haben, auch der Schriftverkehr, der außerhalb von den jährlichen Berichten kam, kommt es alles eins zu eins dorthin zu den Menschen, die wir unterstützen? Und das ist uns durch die Lebensvision gegeben gewesen. Das war uns ganz, ganz wichtig. Und ich bin auch allen denen dankbar, die dann in das Land geflogen sind, die Sachen mitgenommen haben, die Päckchen, die Schriftverkehr und alles darüber hinaus. Und ja, das hat uns auch eine gewisse Sicherheit gegeben und auch die Gewissheit, wir sind am richtigen Ort. Ja. Und das jetzige Patenkind, das wir haben, ist ein Mädchen, ist natürlich jetzt das jünger wie unsere Kinder.
Nein, irgendwann kommen die Enkel. Genau, deswegen wollte ich die Beate unbedingt auf der Bühne noch mit haben. Nicht unbedingt, um was zu sagen, aber du schreibst so gerne. Und Beate ist jemand, der immer ganz regelmäßig Karten schreibt. Zum Geburtstag oder auch einfach so mal, wenn jemand fliegt zwischendrin. Und das ist auch für Haiti so wichtig, dass die Leute merken, da ist nicht einfach nur irgendwie Geld irgendwo in Deutschland in irgendeinem Topf, sondern das ist ganz konkret. Da ist ein Mensch dahinter. Und in Haiti bedeutet Pate kulturell etwas ganz Großartiges, weil Pate bedeutet, das ist wie, gehörst mit zur Familie. Und sie wissen, wenn sie eine Karte oder ein Foto bekommen von den Paten, wow, das ist sozusagen jemand hier, ich habe ihn vielleicht live noch nie gesehen, aber der gehört mit zur Familie. Und auch Familienzugehörigkeit ist doch als Christ wunderbar, oder? Wollen wir mal ein bisschen reinhören, wie es denn der Regina gegangen ist? Denn Regina gehört nämlich zu einer, die gereist ist. 2019 war Regina vor Ort bei uns in Gonaïves und hat uns besucht. Und sie hat auch schon so ähnlich wie Schäferles schon mehrere Patenkinder durchbegleitet über viele. Also wenn man da schon seit 30, 40 Jahren engagiert ist, dann hat man ja schon mehrere durch. Aber wie war das jetzt für dich ganz persönlich, nach all den Jahren Haiti aus der Ferne zu beobachten oder durch verschiedene Mittler mal direkt vor Ort zu sein?
Also nach Haiti zu fliegen ist schon ein Abenteuer. Ach, das Land ist ein Abenteuer. Es ist dort laut. Es ist auch schlechte Luft. Es ist viel Staub. Es ist schmutzig, aber wenn du dann durch das Tor gehst vom Kinderdorf, da ist es absolut sauber, da ist es längst nicht mehr so laut und da wird sehr viel Wert auch auf Hygiene gelegt. Also das hat mich sehr berührt, dass das Kinderdorf völlig anders ist wie eigentlich Gonaiv selbst. Dann unser erstes Patenkind, das war der Moas Jacques. Er ist auch so im Alter von unseren Kindern gewesen und wir haben ihn begleitet, bis er eben 18 war. Da hat es mich total gefreut, weil wie ich im Kinderdorf war, hat mir jemand gesagt, ja, der Moas Jacques, der kommt morgen oder übermorgen, der gibt als mal Nachhilfe den Kindern, die da einfach nicht so in der Schule mitkommen, die Probleme haben. Und dann durfte ich ihn nach all den langen Jahren mal persönlich begegnen und habe mich total gefreut, auch zu sehen, was ist aus ihm geworden. Er gibt einfach auch was zurück und das, also so wie ich ihn erfahren habe, auch völlig kostenfrei. Dann haben wir zwei junge Frauen haben wir begleitet beim Studium. Die durfte ich auch kennenlernen. Die eine junge Frau, die Shunara, die hat im Baumarkt von Djöfor gearbeitet. Ich habe sie auch in ihrer Familie dann besuchen dürfen. Die Familie, die hat sich da rausgeputzt und hat mir was zu trinken angeboten. Und es war sehr, sehr nett, sehr herzlich. Die andere junge Frau, das ist die Rodja, das ist die Tochter von der Marie Mehm. Marie Mehm, das ist quasi die Kinderdorfmutter aller Kinderdorfmütter zu dem Zeitpunkt dort gewesen. Und ich war dann mit der Rodja auf dem Markt. Wir haben eingekauft, wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen Gemeinschaft gehabt. Es macht ganz viel, also einfach die Leute kennenzulernen. Ich durfte den Snyderli kennenlernen, wo ja unsere Kinder hier im der Gemeinde jahrelang auch immer Geld eingesammelt haben und ich es immer hin überwiesen habe. Es war dann ein junger Mann von 16 Jahren. Wir sind überraschend in diese Familie reingekommen, wir waren nicht angesagt. Der Vater ist Schneider, der näht so kleine Kleidchen für die Kindergartenkinder, total süß. Da haben Frauen gearbeitet, die haben gerade Mittag gegessen auch. Und die waren natürlich so ein bisschen verwirrt, wieso kommen wir jetzt? Ne? Und dann haben gesagt, wir wollen ein Foto machen. Dann sind die erstmal im Haus verschwunden, haben sich total schick angezogen und dann durften wir ein Foto machen. Es ist einfach Kultur dort. Die Menschen, habe ich festgestellt, die haben eine wahnsinnig große Würde. Also die laufen mit erhobenem Haupt durch die Welt in Haiti und du denkst, wow, das ist einfach von innen kommt das raus, wo ich manchmal denke, wir Deutsche könnten da was davon lernen. Ja, und jetzt im Moment begleiten wir kein Kind, keine Studentin, sondern eben den Chris Köhl, der als Missionar dort ist. Und da finde ich total gut die Arbeit, die er macht. Also Kinderdorf, ich weiß nicht, wenn man dort war. Also ich habe das Gefühl, ich muss mal wieder hin, aber gern, wenn es nicht mehr ganz so unruhig ist.
Dafür beten wir.
Und ihr seht, es geht um Begegnung. Wer Regina kennt, der weiß, sie liebt es zu kochen. Und wenn man da in so ein Land reist und denkt, ich kann doch kein Wort Französisch, wie kann ich mich denn verständigen? Fische konnten sie zusammen ausnehmen und kochen war gar kein Problem. Und es hat super geschmeckt. Und da waren Herzensbegegnungen da, ganz ohne Sprache.
Genau, ich durfte mit den Mitarbeiterfrauen kochen für die große Gruppe. Ich habe mit der Dionette gekocht und wir haben da notfalls über den Google-Übersetzer haben wir kommuniziert. Das hat manchmal auch für Gelächter gesorgt, aber es war nett.
Genau. Irmgard, dein Patenkind oder euer Patenkind, das hat einen ganz speziellen Werdegang. Das war auch schon mal ziemlich dramatisch zwischendrin. Da wollen wir ein bisschen reinhören über die Lebensgeschichte von Gerdina und was das bedeutet hat für euch als Paten, sie zu begleiten.
Ja, Gerdina war 4 Jahre alt, als Lebensmission die Patenschaft übernommen hat. Und wir haben uns, also ich habe vor einigen Jahren die Bibelstelle in Matthäus 18,5 gelesen, was mich sehr ins Herz getroffen hat. Und zwar hat Jesus da seinen Jüngern ein Kind vorgestellt und hat gesagt, wer einen dieser Kinder aufnimmt, der nimmt mich auf. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, wie soll das für uns gehen? Können wir ein Kind aufnehmen? Aus verschiedenen Gründen ging das gar nicht. Und da wurde uns eine Patenschaft aus Indien angeboten. Und wir hatten jahrelang einen Jungen. Als der volljährig war, ist es ausgelaufen und da kamen wir fast zeitgleich hier in unsere Gemeinde und haben die Lebensmission kennengelernt. Und da war für uns ganz klar, dass wir ein Mädchen nehmen, die Gardina. Und die ist als halbweise geboren, im Dezember wird sie jetzt 12. Und weil ihre Mutter im 3. Monat schwanger war, ist ihr Vater gestorben. Und er hatte zuvor ein Grundstück oberhalb von der Lebensmission auf dem Berg, wo es keinen Strom, kein Wasser, gar nichts gibt, erworben, hat angefangen, ein Haus zu bauen. Also mehr eine Wellblechhütte, ihr seht es ja. Da ist auch die Gardine auf drauf. Später haben wir erfahren, dass die Dürfer Wittmer durch das Projekt Habitat ein Haus für die Familie baut. Sie hat dort mit ihrer Mutter und ihren zwei Brüdern gelebt und noch drei andere Geschwister waren bei Tanten untergebracht, weil ihre Mutter schwächlich war, also ganz schwache Gesundheit hatte. Ich denke auch wegen der mangelnden Ernährung und sie sonst kein Einkommen hatte. Nur wenn sie mal Gelegenheit hat, irgendwas zu Tabletten hat sie, glaube ich, auch mal hergestellt und sowas zu verkaufen. Ja, und da waren wir ganz froh, das sieht man dann, hat ihr ein Haus gekriegt, das ist die Mama mit ihren Geschwistern noch. Und dann 2021 ist die Mama verstorben. Also ist sie jetzt ein ganz weißes Kind gewesen und die haben dann gemerkt im Lebensmission Kinderdorf, die haben sie nicht mehr gesehen, weil die Gardiner immer am Haus vorbei, im Kinderdorf vorbei musste zur Schule. Die haben sie gesucht und dann nach langem Suchen hin und her haben sie in einem Waisenhaus gefunden. Und nach Verhandlungen mit dem Waisenhaus, auch mit dem erwachsenen Bruder, durfte sie dann ins Kinderdorf als Vollpatenkind einziehen, obwohl so ein älteres Kind nicht aufgenommen wird. Aber Gardina war ja ein fröhliches Kind, als kleines Kind, war lebhaft, war gut in der Schule. Natürlich ist jetzt die schulische Leistung, man dann jetzt klar, kann man verstehen, sie vermisst ihre Mutter. Aber jetzt hat sie sich mittlerweile gut eingewöhnt, hat Freundinnen gefunden, kann mit ihr in diese Schule gehen. Und jetzt ist sie wirklich fast ein Teenie und ist wirklich bildhübsch und wir freuen uns, wir kriegen Post, sie schreibt uns auch. Es wird dann von der Büro in Landau immer übersetzt und wir schreiben ihr auch. Und sie schickt dann auch diese Briefchen, manche auch so Basteleien und wir freuen uns sehr und sehen die Entwicklung von der Gardina. Ja, ist für uns ganz wichtig, dass es ihr jetzt so gut geht und ja, wir sind dankbar. Ja.
Danke. Manchmal fällt ein Los aus ausweglosen Situationen und man sieht, wie es sich entwickelt. Und manchmal scheint die Situation stabil und dann kommen Schicksalsschläge. Was wäre man da ohne ein Ass im Ärmel? Und letztendlich war für Gardina die Patenschaft ein Ass im Ärmel. Ich habe sie persönlich dort rausgeholt, wo sie war. Wenn wir über Heime sprechen, ist das ganz oft sehr unterschiedlich. Wir haben ein Heim, das sind 30 Kinder maximal mit 5 Häusern. Das heißt maximal 6 Kinder in einem Haus. Wir werden oft gefragt, warum wir nicht mehr Kinder aufnehmen. Und ich sage, wir haben hier keine Hühnerfarm. Wir haben Kinder. Und die sollen in familiären Strukturen groß werden. Und dort, wo ich Gardina rausgeholt habe, ist das eben wie so eine Hühnerfarm. Ihr könnt euch vorstellen, was da einfach Tür und Tor dann auch offen ist für Übergriffe und so weiter. Und ich bin dankbar, dass letztendlich die Familie und auch das andere Heim damit einverstanden war, dass sie zu uns kommt, weil sie schon eine Patenschaft hatte. Und das ist einfach solche Dinge. Auch manchmal braucht man ein Ass im Ärmel, wenn man gerade läuft und es recht gut aussieht, weil man nie weiß, was als nächstes im Leben passiert. Danke. Hanna, du bist die Jüngste hier in unserer Runde und ich frage mich, was bewegt eine junge Frau, die gerade mit ihrer Ausbildung anfängt zu sagen, ich nehme mal als erstes in meinem ersten Ausbildungsmonat von meinem ersten ausbildungskleinen Gehalt ein Patenkind.
Ja, also ich habe einfach erlebt, dass Gott mich in meinem Leben immer mit allem versorgt hat, was ich gebraucht habe, sei es finanziell, aber auch so mit allem anderen. Er hat mir immer wieder Menschen an die Seite gestellt, die mich ja gefördert haben und unterstützt haben und dadurch habe ich mich so gesehen und geliebt gefühlt und als ich dann meine Ausbildung angefangen habe und auch selbst verdient habe, wollte ich einfach auch von dem was weitergeben, was ich habe und ja, Gott hat mir dann eine Patenschaft aufs Herz gelegt. Und da darf ich jetzt einfach ein kleines Mädchen und deren Familie, die einfach unterstützen, genau die kleine Emily, und denen einfach zeigen, dass Gott sie auch sieht und dass er für sie sorgt. Und ja, das freut mich ganz arg. Mhm.
Danke. Und ich habe euch versprochen, es wird persönlich. Es ist nicht nur ein Zuhören von diesen Personen hier, die jetzt hier sitzen. Die Familie von Emily ist in einer Situation, wo sie wirklich immer wieder wechseln muss, wo sie wohnt, weil sie keine Bleibe hat, wo sie bleiben kann. Das betrifft auch noch Geschwister, es betrifft die Eltern. Und die Familie ist uns wirklich ans Herz gewachsen, weil der Vater sich ganz besonders für verschiedene soziale Fälle einsetzt. Wir hatten erlebt, dass in unserer Nachbarschaft ein katholisches Zentrum von Schule und auch Physiotherapieausbildung geplündert wurde, und dieser Vater ist hingegangen, wo jeder hingegangen ist, und hat sich was rausgeholt, ist er hingegangen und hat Sachen geholt, zum Beispiel als allererstes mal das Auto und andere Sachen, um es zu retten und in Sicherheit zu bringen vor dem Mob, um es dann danach wieder den katholischen Schwestern zu geben. Und wir feiern diese Familie und wir sehen ihre Not, und wir würden gerne für die Familie von Emily ein Habitat-Haus bauen. Und es ist ganz klar, so ein Haus kostet 12.000 Euro. Ja, Hanna, wie viel hast du denn hier in deiner rosa Tasche drin, ne? So, wie wäre es, wenn wir sagen, hey, miteinander. Miteinander bedeutet, kein einziger von uns muss hier diesen Riesenbetrag aus der Tasche läppern, sondern es ist jede einzelne Spende, die zählt. Und ihr könnt schon mit 80 Cent beginnen, einen Zementblock zu spenden.